SVA.
Mein Name ist Christian Stankovic und ich schließe diese Woche meine Files zum Fediverse-Flohmarkt.
Und mein Name ist Moritz Meid und ich schließe diese Woche meine Files zu den Editor Wars. Ihr hört Too Many Open Files, der Podcast.
Willkommen zu Too Many Open Files, der unregelmäßige Podcast, in dem wir unsere aktuellen Side-Projects und Rabbit Holes besprechen. Ja, Moritz, wie sieht's bei dir aus? Der Weihnachtstermin rückt immer näher. Bist du schon richtig heimelig, besinnlich in Adventsfeeling?
Nee, ich muss dir sagen, Christian, diesmal überhaupt nicht. Das dauert bei mir wohl noch ein bisschen. Und bei dir?
Ja, mir geht's soweit ganz gut. Ich fühle mich hier auch mit Spekulatius und Orangenzimttee sehr heimelig in der SVA-Stinkebox. Aber da frage ich mich natürlich, woran hat es dir gelegen, dass du nicht in Weihnachtsstimmung bist?
Einfach gerade viel zu tun. Da ist noch ein Projekt, was ich fertigstellen muss, ein privates, was sehr viel, sag ich mal, Zeit erfordert. Dementsprechend frage ich mich jetzt, frag mich was für Tee?
Orangenzimttee. Ja, ich würde sagen, springen wir direkt in die Themen rein. Ich habe ein Thema mitgebracht, den Fediverse-Flohmarkt. Hast du schon mal vom Fediverse gehört?
Natürlich habe ich schon mal vom Fediverse gehört, weil da natürlich auch viele von unseren Kollegen, guten Kollegen drin rumschwirren, aber vielleicht magst du noch mal ganz genau erzählen, was ist, um mich da so ein bisschen abholen, weil ich glaube, ganz das Konzept durchblickt habe ich vielleicht noch nicht.
Sehr gut, ja, also Fediverse ist ein Kofferwort, das besteht aus Federated und Universe und steht im Wesentlichen für ein föderiertes Universum verschiedener Dienste. Also man könnte sagen, Open-Source-Varianten von Diensten, die wir so auch kennen, also Twitter kennen wir ja alle, das gibt es da als Mastodon zum Beispiel. Instagram gibt es in Form von einem Projekt, das heißt PixelFed. Statt YouTube kann man auch PeerTube benutzen. Und statt Spotify gibt es so tolle Dienste wie zum Beispiel Funkwhale für Musik oder Castopod für Podcasts. Und die Frage, die ihr euch jetzt vielleicht stellt, liebe Zuhörer, was bedeutet föderiert denn überhaupt? Und das bedeutet im Klartext eigentlich, dass die Dienste von den Anbietern entkoppelt werden. Das heißt, man ist den Gängelungen nicht schutzlos ausgeliefert. Zum Beispiel, wenn du mal an die API-Beschränkungen bei Twitter und Reddit denkst, wo ein Anbieter einfach sagen kann, hier, weißt du was? Schön gut, dass du jetzt Katzenbilder sehen willst, aber die kriegst du nicht. Dafür musst du 5 € im Monat einwerfen und kriegst dafür einen blauen Haken. Das gibt's halt nicht im Fediverse.
Das erinnert mich an einen Kommentar, der in diesem Kontext auf Reddit auch immer wieder gepostet worden ist. Wie war das nochmal? Spätz, oder? Spätz war doch der Moderator von Reddit, der da entsprechend immer ein bisschen angeprangert worden ist, oder?
Ist gut möglich. Ich muss zugeben, ich bin bei Reddit so raus seit über einem Jahr, weil es so viele andere Dienste gibt und diese Gängelungen mich einfach super genervt haben. Also auch die Standard-Clients zum Beispiel. Hast du mal versucht, diesen Standard-Twitter-Client zu benutzen oder die Standard-Reddit-App?
Also die App von Reddit nutze ich, ja, aber nur gelegentlich und bei Twitter bin ich komplett raus.
Ja.
Besser aus Gründen. Ja, deswegen, ja. Wenn dann überhaupt Mastodon, ja.
Auf jeden Fall. Ja, und föderiert, deswegen auch spannend, weil es gibt halt nicht nur ein Mastodon, sondern viele Mastodon-Server und das nennt man dann halt eben auch Instanzen. Also du könntest eine moritzmausikeller.de-Domain haben, wo du deinen eigenen Mastodon-Server hast. Ich kann auch einen eigenen Server hosten und wir können dann halt eben trotzdem folgen. Ja, also der Grundgedanke ist ja auch eigentlich nicht neu, weil im Endeffekt nutzen wir alle schon seit sehr langer Zeit föderierte Dienste, E-Mail zum Beispiel. Also du kannst mir ja auch zum Beispiel von deiner Posteo-Mail an Google-Mail senden zum Beispiel und umgekehrt geht es genauso. Also eigentlich haben wir es nur durch die großen Tech-Firmen so ein bisschen verlernt, dass föderiert eigentlich schon eine gute Sache ist.
Dieser dezentrale Aspekt interessiert mich da auf jeden Fall, aber da stelle ich mir eine Frage, du hast ja auch ein Homelab oder zumindest betreibst du manchmal eines, je nachdem wie die Stromrechnung aussieht, aber wann ThinkPad-Museum-Server?
Oh, das wäre eine gute Überlegung, aber ich glaube die Hardware, die verreckt dann irgendwann, also so 20 Jahre alte Geräte dauerhaft laufen lassen, da fühle ich mich so ein bisschen schlecht, ich habe die dann doch lieber gern mal so in einem Schrank und hole die raus, weil Dauerbetrieb, ich kann mir nicht gut vorstellen, dass das auf Dauer klappt.
Ja.
Ja, okay, also so viel so zum Fediverse und jetzt kommen wir zum Fediverse-Flohmarkt. Das ist ein komplett neues Rabbit Hole, das sich mir da eröffnet hat und ja, das Projekt heißt halt auch Flohmarkt. Das ist ein bisschen schwer, das zu suchen bei der Suchmaschine eurer Wahl, weil dann kriegt man halt Flohmärkte angezeigt und kein Open-Source-Projekt. Und das Projekt ist im Prinzip sowas wie Kleinanzeigen, nur ohne Cousin holt ab und was letzte Preis.
Und dem Katzer EO.
Auf jeden Fall, ja, oder irgendwie sowas, ich bin 18 Uhr da und dann komme ich halt 18.10 Uhr trotzdem nicht und sag dann ab.
Ja, oder wie du es neulich, glaube ich, hattest, ich bin jetzt gleich am Hauptbahnhof, können Sie mir das bitte dahin bringen?
Oh, das war sowas von dreist. Ich weiß nicht, bist du häufiger mal auf Kleinanzeigen unterwegs? Kennst du die Abgründe, die sich einem da auftun?
Also, ich muss sagen, Kleinanzeigen ist, ich würde es nicht gern sagen, aber manchmal geht man auf Kleinanzeigen, wenn man gerade eine Denkpause braucht und dann sucht man sich eine Tastatur, die man unbedingt braucht und deswegen versuche ich es zu vermeiden, auf Kleinanzeigen zu sein, aber jetzt gerade habe ich auch eine Geschichte mit Kleinanzeigen, da wurde eine Tastatur verschickt, wir beide sind glaube ich auch dafür bekannt, dass wir in Tastatur-Rabbit Hole reingefallen sind, aber das ist eine Tab-Gruppe für eine andere Folge. Auf jeden Fall, da habe ich meine Tastatur gekauft und die ist leider, das Paket war zu lang und DHL-Brudi hat das bis nach Solingen transportiert und dann ist aufgefallen, Moment, das Paket ist zu lang, schick mir mal wieder zurück und jetzt ist es wieder zurückgegangen und fühle ich mich zum einen schlecht als Käufer, weil ich meine, ich habe das Porto bezahlt, ich will auch nicht, dass der Verkäufer oder die verkaufende Person damit Umstände hat. Mhm. Zum anderen ist es aber auch blöd für den Verkäufer, weil wer bezahlt jetzt das Porto für das zweite Mal verschicken? Ne? Aber das war so meine letzte Kleinanzeigen-Story, die gerade am Laufen ist.
Ja, richtig dumm. Also ich habe da auch sehr viel Ärger, habe auch neulich was verkauft und dann meinte so ein Dude, ja, ich bin dann und dann da. Haben deine Uhrzeit ausgemacht, ich war im Homeoffice und dann schrieb der halt so, ja, ich komme dann und dann an, genau die Uhrzeit, die wir ausgemacht hatten, aber können Sie vielleicht an den Bahnhof kommen, weil sonst verpasse ich meinen Bus und es sind halt literally 45 Minuten Fußweg und es waren halt 5 Grad, da meine ich auch so, ey Arzt, sorry, ist nicht. Und dann hat er das halt abgeholt und ist halt auch extra nicht vor die Haustür gelaufen. Also ich schreibe den Leuten halt immer nur Straße und nicht irgendwie Name, weil du weißt ja nicht, was die Leute mit den Infos machen. Und sondern der hat halt einfach 100 Meter Luftlinie von der Wohnung entfernt mir dann so ein Foto geschickt. Ja, ich stehe hier, was halt eine ganz andere Hausnummer war. Und ich glaube, der hat das nur gemacht, um mich zu provozieren, dass ich rausgehen muss, dass ich halt nicht nur so locker irgendwie in meiner Jogginghose und in meinen Adiletten rausgehe, sondern dass ich mir richtig Schuhe und eine Jacke anziehen muss. Das fand ich ganz schön frech.
Ja, sportlich.
Auf jeden Fall. Naja, und auf jeden Fall, das will man mit dem Flohmarktprojekt eben nicht bewirken, sondern es ist halt föderierten Dienst. Ja? Das heißt, du hast dann, kannst, wenn du einen Account auf so einer Flohmarktinstanz hast, deine Inserate da online stellen. Also man kann sich registrieren. Und du kannst aber auch, wenn du so eine Instanz betreibst, Regeln definieren. Also so, zum Beispiel so, was darf angeboten werden, was darf nicht angeboten werden und kannst zum Beispiel auch öffentliche Registrierung deaktivieren. Und wenn du jetzt auf so einem Flohmarkt-Server bist, da gibt's auch schon so ein paar und da ist irgendein Angebot, das dir gefällt, so irgendwie ein Shiba Inu-Welpen oder was auch immer, dann kannst du dir halt entweder ein Konto auf der Instanz anlegen oder du kannst mit einem anderen Fediverse-Account, zum Beispiel Mastodon, einfach die Leute direkt anschreiben. Also du slidest quasi in die DMs von der Person, die was verkauft. Das finde ich schon ganz schön convenient, wenn du eh im Fediverse unterwegs bist.
Hm. Ja, aber das Problem ist auch, dass darüber, oder das würde ich jetzt mal fragen, du hast ja dann direkt aber auch Einblick darüber, was diese Person so teilt, oder nicht?
Ja klar, weil also wenn du ein Konto da hast und du hast ja mehr Anzeigen, dann können die Leute halt schon sehen, was du alles verkaufst, ja.
Ja, aber dann sehen die ja auch vielleicht, sehen die nicht, was ich auf Mastodon dann entsprechend so teile, weil das ist ja dann der Account, der damit verknüpft ist.
Ah, stimmt, ja klar, da sieht man ja schon, was du postest.
Ja, also
stimmt.
dann sieht man also, dass ich den Fokus an Linux-Podcast höre. Slay.
Zum Beispiel. Genau das, ja. Oder was für lustige Memes du so postierst. Das ist natürlich ein Thema. Und was auch noch so ein bisschen schwierig ist, da es ja ein föderierter Dienst ist, ist ja bei Mastodon auch so. Du kannst ja von deiner Mastodon-Instanz mir schreiben und ich dir halt eben auch. Das heißt aber, du kannst auch gucken, was andere im Fediverse so schreiben, also so Trends quasi, so würde man es bei Twitter vielleicht nennen, ist da aber auch so. Das heißt, wenn du jetzt eine Instanz hast für mechanische Tastaturen zum Bleistift, kannst du halt trotzdem sehen, dass in UK irgendwie jemand einen 486er verkauft oder irgendwie sowas. Und das ist dann, glaube ich, schon ein bisschen schwierig, wenn es mal Instanzen gibt, die jetzt vielleicht nicht so Common Sense coole Artikel anbieten, sondern vielleicht so ein bisschen moralisch fragwürdige Dinge, dann sieht man das halt über die föderierte Suche. Also ich glaube, da fehlt noch eine Option, um das Ganze abzuschalten. Aber das Ganze ist auch echt noch super neu. Also es gibt 10 Server derzeit. Links gibt es dazu in den Shownotes. Und es gibt zum Beispiel eine Instanz, die heißt flohmarkt.social. Das ist die Instanz von Digital Courage e.V., die sich ja auch für Datenschutz und Informationsfreiheit einsetzen. Und ja, also kann man einfach mal reingucken. Ich will das selbst für ein anderes Podcast-Projekt mal einsetzen, weil ich kriege halt super oft so Hardware-Spenden angeboten, die ich selbst aber nicht gebrauchen kann. Aber ich fände es auch ziemlich blöd, einfach nur den Leuten eine Absage zu senden, weil man kann das ja auch mit der Community teilen, damit andere davon profitieren können. Und das ist so der Grundgedanke, den ich damit verfolge. Und das Projekt ist auch jetzt nicht mehr Alpha, sondern schon Beta. Und es gibt aber trotzdem noch echt viele Feature-Requests und auch Bugs dadurch. Vor allen Dingen die Übersetzung. Ich weiß nicht, hast du mal bei irgendeiner Software zur Übersetzung beigetragen?
Nein, tatsächlich nicht. Also da bin ich, also es gibt das ja bei der CNCF natürlich, ne? Da kann man sich ja beispielsweise als Maintainer für die Kubernetes-Doku eintragen lassen und das dann lokalisieren mit einer Übersetzung. Da hatte ich allerdings noch nicht die Zeit für gehabt. Aber was kam da denn für schöne Wortschöpfung raus?
Also die haben das super clever gemacht. Das Ganze ist auf codeberg.org. Das ist auch so ein Verein aus Berlin. Im Prinzip so eine datenschutzfreundliche Alternative zu GitHub. Also die nehmen da auch Forgeo als Software. Und da gibt es im Prinzip eine Web-GUI, da kannst du einfach draufklicken und dann kriegst du so Strings angezeigt, die man übersetzen könnte, die halt noch fehlerhaft sind zum Beispiel. Und da dachte ich so, ah ja, komm, Deutsch ist irgendwie zu 70% noch übersetzt. Ich hatte so 2 Stunden Zeit, dachte, komm, guckst du mal rein. Und dann war eine Meldung, Boot in Progress, und die wurde maschinell übersetzt mit Stiefelprozess.
Ja, ist dann direkt neben, wahrscheinlich neben dem Java-Drehbuch, oder?
Dem Java-Drehbuch?
JavaScript.
Oh, ja, genau das, genau das.
Cringe.
Das. Aber vielleicht zum Tech-Stack nochmal, auch ganz spannend. Das ist in Python geschrieben, in JavaScript, ne? Also im Java-Drehbuch hätte ich mir eigentlich denken können, und CouchDB. Und Docker ist aber eher so Second-Class-Citizen. Also der Maintainer sagte so, boah, du Docker, irgendwie aufwendig zu pflegen, gar keinen Bock, aber irgendjemand hat mal einen Docker-File gebaut und deswegen ist das halt im Git-Repository drin. Aber Hauptsache Nix-Files drin, weißt du? Gar kein Thema. Wenn du NixOS hast, kannst du dir super easy hochziehen, aber irgendwie Podman, Kubernetes, ja, nee.
Braucht man nicht.
Ja, braucht man nicht. Also auch irgendwie spannende These. Aber ich will es mir trotzdem mal angucken, weil ich finde das prinzipiell eine interessante Sache, und auch wenn es an einigen Kanten noch ein bisschen gefeilt werden muss, ist die Grundidee echt gut, weil ich glaube, das ist wichtiger denn je, jetzt dezentrale Optionen zu großen Plattformen zu haben.
Was ich jetzt für mich noch da eine Frage anschließt, ist, du hattest es eben angesprochen gehabt, dass man eventuell auch Sachen sieht in der Suche, die man nicht sehen möchte. Wie läuft denn da die Content-Moderation ab? Gibt es da auch ein, wie bei Kleinanzeigen, ein Team, was ich sagen kann, gibt mir mein Geld nicht zurück, oder gibt es da jemanden?
Also es gibt eine Content-Moderation, du kannst tatsächlich Anzeigen, die aufgegeben wurden, wieder löschen, oder kannst sie erstmal offline nehmen mit dem Kommentar, ey, hier, passt das bitte gemäß Regeln an. Du kannst auch deine Instanzregeln definieren, aber ja, du kannst auch die Föderation zu anderen Instanzen unterbinden und auch Leute blocken. Also das geht schon, aber das ist halt ein manueller Prozess. Also du musst halt schon gucken, wenn du sowas anbietest, dass da kein Schrott angeboten wird, der vielleicht nicht mit deinen Regeln matcht. Ja. Und was ich mich halt so frage, da muss ich mich mal so ein bisschen mit der rechtlichen Situation hier in Deutschland auseinandersetzen, was das für dich als Betreiber bedeutet. Also du bist ja Plattformanbieter im Wesentlichen.
Im Endeffekt bist du ein Marktplatz.
Eigentlich schon, ne? Wobei du ja eigentlich, ich meine, du hast jetzt nicht irgendwie, du bist nicht im Finanzprozess mit drin, das machen ja Interessent und Verkäuferin gemeinsam irgendwie aus. Also Payment läuft nicht über dich, das machen die dann selbst. Aber im Endeffekt, du stellst ja die Plattform, und wenn das jetzt halt misused wird, um FSK-18-Content oder irgendwie andere Dinge anzubieten, glaube ich schon, dass dir da ein Nachteil draus gedreht werden kann.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also da sollte man sich vielleicht nochmal, bevor man jetzt denkt, okay, jetzt ziehe ich endlich mein eigenes Kleinanzeigen hoch und da werden nur Katzaeos angeboten und Booty kommt die abholen, sollte man sich vielleicht nochmal Gedanken darüber machen, wie die juristische Komponente aussieht.
Absolut. Was ist dein Thema, das du uns mitgebracht hast?
Christian, du musst erstmal deine Tabs doch schließen mit Steuerung Alt Entfernen.
Stimmt, genau. Warte mal hier. Steuerung A und weg. Und schon sind 800 Megabyte mehr RAM frei.
Endlich, endlich. Ja. Dein ThinkPad atmet auf. Ja. Welches hast du denn heute?
Ich habe heute ein wunderschönes T14 G3 in der AMD-Version, flüsterleise, mit Fedora 41, und es läuft sehr rund.
Das hört sich fabulös an, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, ich bin auf einem MacBook unterwegs, deswegen ich habe nicht ganz die gleichen Vorteile wie du, aber ja. Auf jeden Fall, wo wir gerade auch schon von Betriebssystemen sprechen, da habe ich ein sehr ähnliches Thema mitgebracht, und zwar, wie ich das einleitend schon erwähnt habe, den sogenannten Editor War. Christian, hast du schon mal von dem Editor War gehört?
Das war doch die religiöse Frage, ob jetzt VI oder Vim oder Emacs der geilere Editor ist.
Ganz genau, es ist eine epische Schlacht, ein legendäres Duell um die Vorherrschaft zweier Editoren. Ja, also es ist, kann man ungefähr von der Bedeutung und von der Größe ungefähr so einordnen wie in Star Wars, die Jedi gegen die Sith oder sowas. Also, oder da gibt es ähnliche, gut gegen böse, hell gegen dunkel, also ungefähr die gleichen Ausmaße hat das in der IT-Welt. Wie du gerade schon gesagt hast, da steht VI bzw. Vim oder NeoVim gegen Emacs. Und bevor wir da erstmal reingehen können, in die Tabs, glaube ich, muss man erstmal erklären, was ist VI überhaupt, ja, für diejenigen, die vielleicht nur mit Nano arbeiten oder mit ED. Also VI ist vor allem ein spartanischer Editor, der nach dem Minimalprinzip funktioniert. Christian, du wirst wahrscheinlich auch schon mit VI gearbeitet haben oder mit Vim.
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich alle Funktionen kenne, aber so die Basics kenne ich. Und immer, wenn ich auf einer Maschine bin und mal eben geschwind was editieren muss, nehme ich schon gerne den VI.
Genau, also du hast es schon gesagt, geschwind ist da das Thema. Vim lebt vor allem von verschiedenen Modi, die eben durch Tastenkombinationen oder durch Befehlseingaben gewechselt werden können. Ja, also du hast es schon gesagt, Vim ist schnell, Vim ist effizient, aber eben gnadenlos für Einsteiger. Es gibt da gar keine Ausreden und schon gar keine Menüs. Da muss man sich dann entsprechend eben selbst mit reinfuchsen und dann das auch alles schön memorieren, weil ansonsten ist man da aufgeschmissen, wenn man damit arbeiten möchte.
Die Eitasse soll helfen, habe ich gehört. Die gibt es ja überall in verschiedenen Online-Shops und war auch ein Geschenk, das ich bekommen habe in meinem ersten Job. Da lernt man das schon. Die sollte man aber nur benutzen zum Nachlesen, wenn nichts drin ist. Das ist nicht so geil, wenn man sich das über die Tastatur oder noch schlimmer über die Hose kippt.
Oder übers Notebook dann entsprechend.
Dann sowieso.
Dann ist ganz schnell auch wie eigentlich immer das größte Problem, was man hat. Genau, ursprünglich wurde das tatsächlich als Visual Mode, deswegen auch VI als Kurzwort für Visual, von Billy Joy und Chuck Hales entwickelt und schließlich 1978 in der Berkeley Software Distribution Unix, also in dem BSD Unix, veröffentlicht und steht seitdem, sage ich mal, in den Regalen, in den digitalen Regalen und man kann es sich entsprechend runterladen und damit arbeiten. Demgegenüber steht tatsächlich Emacs. Christian, hast du schon mal mit Emacs gearbeitet?
Letztes Jahr notgedrungen, weil wir mal eine Folge gemacht haben zu Emacs und ich das 2 Jahre lang vorgeschoben habe. Irgendwann machen wir das mal und ich muss zugeben, ich verstehe den Hype mittlerweile um den Editor. Also es gibt eine etwas kleinere, aber sehr intensive Userbase und ich verstehe die Argumente.
Ja, dann gehen wir mal in die Argumente rein vielleicht, die das so ein bisschen charakterisieren. Und zwar Emacs wurde erstmal im Jahr 1976 am MIT geschrieben wurde damals praktisch als eine Art Makrosammlung für den Editor Taco, der heutzutage, glaube ich, nicht mehr so bekannt ist. Also gibt es nicht nur was zu essen, was so heißt, sondern es war auch mal ein Editor geschrieben. Und daher kommt auch der Name, also Emacs für Editor Macros. Also Macros, das ist also auch so eine Art Zusammenfassung, so eine Raffung von den Buchstaben in dem Wort. Entsprechend daher Emacs. 1981 schrieb dann James Gosling, das ist nicht der Bruder oder Vater von Ryan Gosling, zumindest nicht, was ich rausfinden konnte, eine Portierung in C für Unix. Und 1984 tritt dann einer der großen Akteure in diesem Krieg oder in dieser Auseinandersetzung betritt die Bühne. Und das war eben Richard Stallman. Richard Stallman ist der Begriff, Christian?
Ja, ist eine sehr polarisierende und umstrittene Persönlichkeit, auf die ja auch die GNU-Bewegung zurückgeht. Oder auch so die Anfänge der Open-Source-Zeit wurden ja von ihm mitgeprägt, so kann man es, glaube ich, sagen.
Ganz genau. Und er hat dann tatsächlich auch, wo du gerade schon richtig warst, Emacs entsprechend nochmal neu aufgelegt als GNU Emacs. Und da muss man sich das ungefähr so vorstellen, was ist Emacs überhaupt? Wenn VI effizient ist, wie ein vielleicht ein spezielles Küchenmesser oder ein Samurai-Schwert, dann ist eben Emacs ein Schweizer Taschenmesser. Also es hat Funktion ohne Ende, es hat unzählige Add-ons, die man nutzen kann. Also eigentlich ist es ein Editor, um zu texten. Man kann damit allerdings auch Mails schreiben, Spiele spielen, Wetterberichte gucken. Tatsächlich gibt es einen ehemaligen Mitarbeiter vom Amazon-Support, der geleakt hat, den Link packen wir euch in die Shownotes, dass Emacs tatsächlich, also dass der Amazon-Support lange Zeit über vollständig Emacs-basiert war.
Wirklich?
Finde ich auch krass. Richtig witzig. Was kann man damit noch machen? Man kann es als Taschenrechner benutzen. Man kann darauf Tetris spielen und es gibt tatsächlich auch ein GitHub-Repository, wo man Emacs verwandeln kann in ein Interface für neuronale Untersuchungen. Ja, also tatsächlich kann man das als Interface für EEGs verwenden. Also weiß ich, wenn du das nächste Mal zum Arzt gehst und du lässt dich untersuchen, vielleicht ist er Emacs mit dem Spiel. da ist natürlich, also dieses Emacs ist, oder generell dieser Editor War ist ein Rabbit Hole, das keeps on giving, also da findet man immer was. Tatsächlich 1986 ermöglichte eine Sicherheitslücke in Emacs dem KGB-Hacker, Markus Hess den Einbruch in das Lawrence Berkeley National Laboratory in den USA. Das, die machen irgendwas mit Radiation, ich habe das jetzt nicht so genau verfolgt, aber ja, schon spannend, dass das auch ausschlaggebend sein kann. Und da auch wieder ein ganz wichtiges Thema, sichert eure Systeme ab und wisst, was ihr überhaupt betreibt.
Immer schön den Emacs patchen, wer weiß, was für ein Einfallstor drin sein könnte.
Genau, eben, eben. Und das Ganze ist gestartet, diese ganze Auseinandersetzung zwischen Emacs und VI, man führt es darauf zurück, als eine der Holy Wars, die in den ersten Usenet-Gruppen ausgeführt worden sind. Ja, also hat man sich dann darüber gestritten, was ist besser, das eine oder das andere, und das hat tatsächlich irgendwann solche Auswirkungen angenommen, dass es halt eben zu diesem religiösen Krieg fast schon gekommen ist. Ja, also es hat so ungefähr 1985 angefangen, und Richard Stallman, wie du gerade schon gesagt hast, ist eine polarisierende und vielleicht auch auf jeden Fall problematische Figur wegen bestimmter Aussagen, auf die wir jetzt hier nicht eingehen können, aber er hat auf jeden Fall ein paar Sachen auch in der Unix-Community oder in der Linux-Community gedroppt, die vielleicht jetzt nicht ganz so salonfähig sind, sage ich mal so, und die man auch zu Recht kritisieren sollte, weswegen er auch stark in der Kritik steht und seine, ja, wie soll ich sagen, Auswirkungen auf diese ganze Open-Source-Community auch eingeschränkt werden sollen. Mhm. Auf jeden Fall, er hat GNU dann zu einer Spaßreligion erhoben, und in dieser Spaßreligion befindet sich dann die Church of Emacs, und er bezeichnet sich selbst als Saint Ignatius, oder ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, aber er hat sich auf jeden Fall heilig gesprochen in dieser eigenen Religion, die er begründet hat.
So das Selbstvertrauen, würde ich sagen.
Ich muss hier so ein bisschen an das Meme mit Obama denken, was man kennt, wo er sich selbst die Medaille anzieht. Ja. Also genau. So ähnlich stelle ich mir das vor. Und es gibt ein bekanntes Zitat von ihm, und zwar: Emacs started out as a text editor, which became a way of life for many users, because they could do all their work on their computers while never exiting from Emacs. And ultimately, it became a religion as well. Das heißt also, was er damit eigentlich aufmacht, ist, dass Emacs nicht nur ein Editor ist. Es ist ein Betriebssystem in einem Betriebssystem. Scherzhaft haben das natürlich dann die Gegenspieler, die sich später als dem Cult of VI oder Cult of VI benannt haben, aufgegriffen und sagen, ja, das ist ein Betriebssystem in einem Betriebssystem, aber dem fehlt halt einfach ein guter Editor. Und das ist dann wiederum der Punkt, wo VI ins Spiel kommt.
Shots fired.
Genau, also dieser Cult of VI, der dann, oder VI, der gegründet wurde, wurde dann natürlich recht schnell von den Emacs-Jüngern, wenn man sie so nennen möchte, als Nachmacher bezeichnet, unter ihrem False Prophet, nämlich Richard Stallman, den man auch so nennen kann, eben wegen seiner Äußerung. Dann gehen dann natürlich die Aussagen über den Äther hin und her, ne? Zum Beispiel, VI mache alles kaputt und es switcht nur zwischen den Modis, und das Einzige, was es kann, ist halt beep, beep. Emacs ist durch deine sehr, sehr sehr viele Finger, die man braucht, um eine Tasteneingabe zu machen, eben auslösend für das Karpaltunnel-Syndrom, weil man da eben so die Finger verkriechen muss. Also das sind alles so die Vorwürfe, die man bekommt.
Das ist echt ein Thema. Ich habe das auch gehört. Emacs-Pinky nennt man das auch.
Ja, ja, ne? Genau.
Weil du ja auch hier Tastenkombinationen hast, die anders sind, auf eine andere Art logisch. Das ist, glaube ich, Geschmackssache. Aber der Emacs-Pinky ist ein Thema. Haben ja ganz viele Leute, die Emacs benutzen, auch tatsächlich bestätigt. Das
ja. Es ist, glaube ich, auch, es wird nicht von ungefähr kommen. Ne? Also, wenn ihr damit Erfahrung habt, dann schreibt uns doch gerne mal, ob eure Hand noch funktioniert, an podcast@sva.de. Tatsächlich gibt es noch weitere wunderschöne Abkürzungen, wofür Emacs beispielsweise stehen könnte. Wir wissen natürlich jetzt, wofür es steht, aber zum Beispiel auch 8 Megabytes and constantly swapping. Kommt ganz gut. Oder es gibt auch eine rekursive Übersetzung von eben dieser Abkürzung, und zwar: Emacs makes any computer slow. Kann natürlich auch bedeuten, oder Escape, Meta, Alt, Control, Shift. Das ist also ein Bezug auf diese zentrale Tastenkombination, die es da eben gibt. Und und GNU Emacs hat dann natürlich auch eine witzige Abkürzung bekommen wegen dem GNU davor, und zwar: generally not used except by middle-aged computer scientists. Und wenn ich
spicy.
Ja, ne, also da kann man aber, das ist auch, glaube ich, ein ganz guter Vorwurf, den man immer wieder bringen kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an unsere Kollegen denke und mir vorstelle, wer nutzt denn also Emacs, dann finde ich, fassen die Beschreibung zum Teil auch schon. Ich müsste mal unseren Kollegen Jasper Wiegratz fragen, wie es um seine Hände bestellt ist. Und die Takeaways sind also: in diesem Krieg oder in dieser Auseinandersetzung gibt es keinen finalen Gewinner. Ich würde jetzt dich mal gerne fragen, was ist so dein Ziel? Was denkst du? Emacs oder VI?
Klassische Beraterantwort: it depends. Mhm. Kommt immer auf den Use Case drauf an. Also das Ding ist, ich bin halt oft auf Vanilla-Systemen bei Kundinnen unterwegs, und da hast du halt VI, da hast du halt nie ein Emacs installiert.
Oder ID.
Oder ID habe ich aber nie benutzt, um ehrlich zu sein. Ich habe mal Adlin benutzt unter MS-DOS.
Du kannst ja mit ID nach Hause telefonieren. Ne?
Und du brauchst auch lange Finger, um damit arbeiten zu können. Genau, also ja. Passt, ja, ja, absolut. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Also das, je nach Use Case kann es ein anderer Editor sein. Ich mag halt VI ganz, ganz gerne auf Fremdsystemen. Ansonsten benutze ich auch mal gerne Codium. Aber ich glaube, wir haben noch einen dritten Editor im Bunde vergessen.
Genau, also unser lieber Kollege im Geiste, Jan Walter, hat da natürlich, glaube ich, die Antwort drauf. Er baut Obsidian-Portale aus mit Obsidian. NASA-Portale mit Obsidian, und genauso ist auch die Frage, vielleicht nutzen wir einfach alle lieber Nano.
Wie? Ist auch oft der Standard-Editor geworden. Also ja. Fedora hat es vor 2 Major-Releases, glaube ich, abgeschafft, dass VI der Default ist, weil du halt auch viele neue AnwenderInnen hast, die halt eben nicht schon seit 20 Jahren den ganzen Bums machen, und dich verschreckst du halt einfach hardcore, wenn du sagst, hier ist VI, das sind die Shortcuts, take it or leave it, dann ist Nano halt schon die bessere Wahl vielleicht.
Ich denke auch. Vielleicht ist wirklich der Takeaway daraus, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte, aber letztendlich ist es, glaube ich, auch nach den eigenen Präferenzen zu urteilen, welchen Editor man jetzt benutzt. Man sollte, glaube ich, allerdings nicht die eine Seite so verurteilen, wie Stallman das, glaube ich, tut, der die ganze Zeit nur sein eigenes Produkt benutzt und nicht die Vorzüge von einem VI vielleicht schätzen kann, weil wenn man eben mal kurz was braucht, wo man halt eben nicht 5000 Module für ändern muss oder man möchte eben nur eine Konfiguration ergänzen, dann ist VI, glaube ich, eine gute Wahl. Um uns jetzt nicht auch noch in dieser Auseinandersetzung zu verlieren und uns angreifbar zu machen, weil ich glaube, inzwischen weiß man, wo unsere Lokationen sind, würde ich jetzt diese Tabs einfach mal ganz schnell schließen und wieder schön ordentlich Arbeitsspeicher freimachen, weil Google Chrome ist hungrig. Entsprechend, Christian,
da schließe ich meine Tabs. Viel mitgenommen. Also danke für den Input. Ich wusste nicht, dass das Thema so tief ist, und ich kannte bisher als Spaßreligion vor allen Dingen das fliegende Spaghetti-Monster. Das ist dir sicherlich auch ein Begriff, aber...
Du siehst, ich habe ein Sieb auf dem Kopf.
Bist also auch Pastafari und glaubst an den Biervulkan?
Auf jeden Fall, ja.
Okay, cool. Dann sind wir da auf einer Wellenlänge. Also interessant. Interessant. Viel mitgenommen. Danke dafür.
Und wenn ihr jetzt zu Hause noch mehr offene Files rumliegen habt, dann schickt uns die gerne jederzeit. Ihr erreicht uns per Mail unter podcast@sva.de.
Oder ihr slidet uns in die DMs, beispielsweise auf Mastodon oder GitHub. Da heiße ich jeweils stdevil, auf Mastodon bin ich auf chaos.social. Und du, Moritz?
Ich heiße Moritz Meid auf GitHub und auf chaos.social Moritz Meid.
Wir freuen uns auch jederzeit über Bewertungen über den Podcatcher eurer Wahl. Und ja, dann haben wir es. Bleibt nur noch die Cross-Promo. Die hätten wir jetzt fast vergessen, oder?
Oh, stimmt, ganz wichtig.
SVA Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Und jetzt haben wir noch einen Tipp für alle, die sich nicht nur für Linux, sondern auch DevOps interessieren. Der Focus on DevOps Podcast beschäftigt sich rund um Themen aus dem DevOps-Spektrum, also zum Beispiel Kubernetes, CI/CD oder weitere Themen aus dem Cloud-Native-Spektrum. Und du bist auch Teil des Ensembles, richtig, Moritz?
Ja, genau. Wir sprechen regelmäßig über News, neue Tool-Versionen, interviewen Experten auf Konferenzen oder Expertinnen auf Konferenzen, zum Beispiel den Container Days. Jetzt nächstes Jahr sind wir auch wahrscheinlich wieder auf der KubeCon in London und geben da auch spannende Insights tatsächlich aus, wirklich aus der Praxis, und versuchen da die Leute ranzuholen, die uns dann auch ihre Lösungen vorstellen, wie sie vielleicht Probleme behoben haben, die aufgekommen sind.
Cool. Wir hören mal rein in eine aktuelle Folge.
Und dann guckt man sich das mal 4 Wochen an, dann stößt man auf das erste Problem, was man irgendwie hat, und dann sagt man, okay, nee, das geht nicht mehr für mich. Das heißt, es gibt einen Variablenanteil, und das, was ich standardmäßig benutze, würde ich sagen, das hat so 1,5 Jahre gedauert.
Ja, also da stimme ich dir zu. Natürlich, vor allem den Aspekt, man lernt nie aus, das hatte ich ja auch eben schon so ein bisschen angesprochen gehabt, damit, dass man sich immer irgendwie auch mit Sachen beschäftigt, die man so, sage ich mal, durch Kollegen oder Freundinnen irgendwie mitbekommt, dass man da entsprechend interessante Aspekte findet, sei es auch nur ein kleiner Konsolenbefehl oder sowas, den man ersetzen kann, oder ein Package. Ich würde auch schon sagen, so 1-2 Jahre Eingewöhnungszeit, das hat natürlich auch immer damit zu tun, in welche Richtung man jetzt agiert. Also ich war ja vorher, sag ich mal, mehr Softwareentwicklung als alles andere, und dann hat sich das nochmal ein bisschen verschoben, aber das auf jeden Fall dazu. Auf jeden Fall, was mich auch interessiert ist, die Frage jetzt daran anknüpfend.
Cross-Promo-Ende. Too many files, don't too many files. 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 Too many files.
Too Many Open Files ist eine Produktion der SVA Systemvertrieb Alexander GmbH.
Wir sind eure Moderatoren, Moritz Meid und Christian Stankovic.
Producer Stefan Busch.
Redaktion Nele Walter-Schön.
Sendungsplanung Maya Schmidt.
Memes und schlechte Wortwitze Christian Stankovic.
Musik Stefan Busch.
Neue Episoden gibt es sehr unregelmäßig im RSS-Feed und überall da, wo es Podcasts gibt.